Danke, Steffi. So. Ja, du bist gut. Das haben wir gerade gesungen. Und es geht heute weiter mit Hashtag Jesus. Und der Titel unserer heutigen Message lautet Be a Friend, sei ein Freund. Ich will heute einsteigen mit einer Entdeckung, die einer der berühmtesten christlichen Psychologen und Therapeuten unserer Zeit gemacht hat. Und sein Name ist Larry Crabb, also nicht Crabb, sondern Crabb. Und er hat klinische Psychologie studiert, hat an verschiedenen Universitäten als Professor mitgewirkt und war selbst jahrzehntelang in der Seelsorge tätig. Und eines seiner Bücher berichtet von einer Entdeckung, die Larry Crabb schon in einem höheren Alter gemacht hat. Und zwar war das eine Entdeckung, die seine bisherige Meinung und das, was er gelernt hatte, quasi auf den Kopf gestellt hat. Und im Buch kann man lesen, Crabb wurde herbeigerufen, um einem seiner Bekannten zu helfen. Der Mann hatte in einer tiefen Depression gerade einen Selbstmordversuch unternommen. Und wie durch ein Wunder hatte er aber überlebt. Und nun begleitete Larry Crabb diesen Bekannten über 6 Monate hinweg, therapeutisch. Und Crabb erinnert sich noch selbst gut an die zahlreichen Gespräche mit dem Patienten. Und es gab eine entscheidende Sitzung, die er mit seinem Patienten hatte, wo Larry Crabb so die Zusammenhänge in dem Leben dieses Mannes entdeckte. Ja, und gewissermaßen diesen seelischen Knoten, den er in seinem Leben hatte, lösen konnte. Der Mann, der war tief beeindruckt von Crabb und seinen Fähigkeiten. Und so kam es, dass sie ihre Therapie fortgesetzt hatten. Später, an einem schönen Frühlingstag, war Crabb dann mit dem Auto mal unterwegs in der Stadt und davor einen Park entlang. Und dort sah er seinen depressiven Patienten mit einem Freund sitzen. Die beiden haben geredet, die beiden haben gelacht, die beiden haben sich gut unterhalten. Und Larry Crabb, der hatte in dem Moment irgendwie so das Gefühl, ja, lass mich anhalten, Auto parken, einfach mal dazusetzen. Also hat er seinen Wagen geparkt, ging auf den Patienten zu. Und als der Mann und sein Freund ihn sahen, haben sie ihn begrüßt. Und dann fragte Larry Crabb seinen Bekannten, na, wie geht's? Und der Mann, der schaute ihn an und hüstelte so ein bisschen und seine Stimme zitterte auch vielleicht ein bisschen. Und naja, sagte er, vielleicht geht's so ein bisschen besser als früher. Ich mache mir immer noch Gedanken wegen. Und da unterbrach ihn Crabb und sagte, ich wollte nicht wissen, wie es Ihren Problemen geht. Ich wollte wissen, wie es Ihnen geht. Und der Mann, der schaute etwas verblüfft und meinte, Sie meinen, Sie wollen mich einfach nur fragen, wie es mir geht? Also so wie geht's dir? Ja, genau, meinte Crabb. Und dann sagte der Mann, ja, also wenn Sie mich so fragen, dann ja, mir geht's gut. Wollen Sie sich zu uns setzen? Und so kam es, dass Larry Crabb sich zu diesen beiden dazusaß und dass die beiden einfach einen genialen Nachmittag miteinander hatten, ohne dass Larry Crabb irgendwelche therapeutischen Ansätze oder irgendwas aus dem, was er gelernt hatte, an den Mann irgendwie weitergab. Sie genossen einfach das Zusammensein in diesem Park. 3 Jahre später traf sich Larry Crabb dann nochmal mit dem Mann, dem er in den schwierigsten Zeiten seines Lebens geholfen hatte. Und offensichtlich ging es ihm immer noch gut. Und an einem Punkt seiner Unterhaltung dankte er Crabb für den Einfluss, den er auf sein Leben gehabt hat. Und Crabb war neugierig. 3 Jahre später und fragte ihn, ob er sich denn an die Situation erinnern könnte, die ihm am meisten geholfen hat. Und die Antwort dieses Mannes war, am meisten geholfen hat mir die halbe Stunde, die sie mit meinem Freund auf dem Rasen gesessen haben. Larry Crabb war schockiert. Er meinte, aber wir hatten doch so eine Sitzung, diese denkwürdige Sitzung, mit dem, wo ich den Knoten in ihrem Leben lösen konnte. Können Sie sich noch daran erinnern? Und der Mann, der schaute ihn an und sagte, nee, weiß ich nicht mehr. An diesem Punkt, da dämmerte es Larry Crabb. Und es hat wirklich seinen Ansatz auf den Kopf gestellt. Er war zwar nach wie vor überzeugt, dass therapeutische Begleitung für diesen Mann wichtig war. Und überhaupt, dass es psychische Probleme gibt, welche professionelle Hilfe brauchen. Aber eins hat er in der Geschichte von diesem Mann entdeckt. Er hat entdeckt, welche enorme Bedeutung und welche heilende Kraft in freundschaftlichen Beziehungen stecken. Crabb hat daraufhin das Zentrum des Ziels seiner Arbeit radikal verschoben. Weg von einer individualistischen Betrachtung des Einzelnen hin zu der Frage, wie kann dieser Mensch wieder Teil einer heilenden Gemeinschaft werden. Denn Crabb war jetzt überzeugt, echte Begegnung mit anderen Menschen, tiefe Freundschaften, in denen wir uns einander freuen und das Beste im anderen hervorrufen wollen, sind imstande, eine tiefe Sehnsucht zu stillen, die Gott selbst in uns reingelegt hat. In unserer Serie Hashtag Jesus haben wir also verschiedene Zugänge uns angeschaut zu einem Leben in der Nähe Gottes. Und wir sind damit eingestiegen, dass Jesus uns zuruft, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer mir vertraut, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Thema heute sei ein Freund. Wenn wir mit Freunden zusammen sind, wenn wir Freundschaft leben, dann ist das, was da passiert, nie einfach nur menschliche Interaktion. Da passiert viel mehr. Also lasst uns heute über die Bedeutung von Freundschaften für unser, ja, ich sag's mal, sogenanntes geistliches Leben nachdenken. Lasst uns darüber sprechen und uns auf die Entdeckungsreise zu dieser Lebensquelle gehen. Und ich möchte am Anfang noch beten. Ja, Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns wirklich zurufst, dass du uns ermutigst, zu dir zu kommen. Und ich danke dir, dass wir wirklich auf der Entdeckungsreise gehen können, auf Entdeckungsreise wirklich in diesen Fluss des lebendigen Wassers zu springen. Und ich danke dir auch für das Geschenk der Freundschaft. Ich danke dir für das Geschenk der Beziehung. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du uns jetzt begegnest, dass du deine Worte wirklich zu meinen machst, dass du deine Gedanken zu meinen machst. Amen. Ja, in den letzten Wochen haben wir verschiedene Wege entdeckt, um diese Ermutigung von Jesus ernst zu nehmen. Und wir haben auch gesehen, dass es nicht nur Dinge gewissermaßen sind, die alleine zwischen mir und Gott stattfinden, die zu unserer Spiritualität zählen, sondern auch Dinge, die wir bewusst für andere oder auch mit anderen Menschen tun. Wenn wir über die Bedeutung von Freundschaften für unser geistliches Leben sprechen, dann treffen wir manchmal eine falsche oder vielleicht auch eine irreführende Unterscheidung. Viele Christen denken beim Stichwort Spiritualität oder Gottesbeziehung intuitiv an persönliche Momente mit Gott. Und vielleicht hat der eine von euch jetzt so vor Augen, einen einzelnen Christen, wie er einfach alleine betet, wie er alleine Bibel liest. Und das gehört ganz sicher dazu. Aber Frömmigkeit und Gottesbeziehung, die sich darauf beschränkt, ist nicht gesund. Denn unsere Gottesbeziehung ist eben gerade nicht etwas, das alleine zwischen mir und Gott stattfindet. Ein überlebensfähiger und lebensspendender Glaube lässt sich nicht privat verwirklichen, sondern lebt auch in der Beziehung zu anderen. Wir pflegen nicht unsere Gottesbeziehung, um dann gesunde Freundschaften zu pflegen und Teil einer christlichen Gemeinschaft zu werden, sondern wir pflegen unsere Gottesbeziehung, indem wir gesunde Freundschaften pflegen und Teil einer christlichen Gemeinschaft werden. Ich lese es euch nochmal vor. Wir pflegen nicht unsere Gottesbeziehung, um dann gesunde Freundschaften zu pflegen und Teil einer christlichen Gemeinschaft zu werden, sondern wir pflegen unsere Gottesbeziehung, indem wir gesunde Freundschaften pflegen und Teil einer christlichen Gemeinschaft werden. Freundschaften, tiefe persönliche Beziehungen sind ein ganz wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Eines Lebens, das aus der Quelle Gottes schöpft. Denn Gottes Gegenwart, dieses Leben, das uns Jesus verheißt, ist in solchen Beziehungen. Man könnte auch sagen, der Ruf von Jesus, bei ihm den Durst unseres Lebens zu stillen, ist zumindest auch ein Ruf in die Gemeinschaft, in der wir Jesus begegnen und mit seinem Leben in Berührung kommen. Der Glaube an Gott wird in der Gemeinschaft verwirklicht und lebendig gehalten. Und Jesus hat uns das selbst vorgelebt. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, wenn ihr das Neue Testament so lest und so, die Evangelien. Aber Jesus hat in seinem Leben die Gemeinschaft mit anderen Menschen enorm hoch priorisiert. Es war ihm extrem wichtig. Und so lesen wir im ersten Kapitel vom Markus-Evangelium, wie Jesus zum ersten Mal öffentlich in Erscheinung tritt und wie er seinen Dienst beginnt. Nachdem Johannes der Täufer von König Herodes verhaftet worden war, kam Jesus nach Galiläa, um dort Gottes Botschaft zu verkünden. Jetzt ist die Zeit gekommen, Gottes Reich ist nahe. Kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Jesus ruft Menschen zurück in die Gegenwart eines liebenden und vergebenen Gottes. Und dann, also unmittelbar gleich danach, nach dieser Predigt von Jesus heißt es, als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er dort Simon und dessen Bruder Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Da forderte Jesus sie auf, kommt, folgt mir nach, ich werde euch zum Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Fällt euch was auf? Jesus kündigt das Reich Gottes an, die Begegnung Gottes mit den Menschen. Und das Erste, was er gleich danach tut, ist die Berufung seiner ersten Jünger. Jesus tritt als der Messias öffentlich auf und investiert sich und seine Zeit und Kraft sofort in den Aufbau einer Gemeinschaft, Gemeinschaft mit seinen Jüngern. Es gibt kein Reich Gottes und es gibt kein Stück Himmel auf dieser Erde. Es gibt keine Gottesbeziehung ohne die heilende und lebensfördernde Gemeinschaft von Menschen miteinander, unter denen Jesus selbst ist. Und ich denke, wir sollten es nicht einfach nur in dem Sinne sehen, dass Jesus hier strategisch vorging oder dass Jesus einfach nur Multiplikatoren gesucht hat, um seine Botschaft zu verkünden oder einfach ja, Leute gesucht hat, die seinen Führungsstab irgendwie erweitert haben. Nee. Jesus hat sich ganz zu Beginn seines öffentlichen Dienstes auf echte Freundschaften und Menschen eingelassen. Und Jesus scheint die Gemeinschaft mit seinen Jüngern wirklich genossen zu haben. Ich meine, so ein Mensch wie du und ich, ein Typ, der einfach mit seinen Freunden irgendwie abhängt, der es einfach genießt, mit seinen Freunden zusammen zu sein. Und ich stelle mir dabei manchmal auch vor, dass Jesus so mit seinen Jüngern wirklich irgendwo abends am Lagerfeuer saß und sie einfach nur Spaß miteinander hatten, einfach nur Freude aneinander, miteinander hatten. Und an einer Stelle in Johannes 15 sagt Jesus, ich nenne euch nicht mehr Diener. Denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde. Denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Jesus nennt seine Jünger seine Freunde. Weil sie seine Freunde sind. Und er verbringt Zeit mit ihnen. Und das nicht, weil er einfach sagt, ja, ich will euch investieren, ich will euch coachen, ich will euch zeigen, wo es lang geht, sondern weil er einfach die Gemeinschaft mit ihnen schätzt und weil er einfach die Gemeinschaft mit ihnen möchte, weil er die Gemeinschaft mit ihnen will und ich denke, weil er sie auch gebraucht hat. Jesus zieht seine Jünger ins Vertrauen und teilt mit ihnen seine Beziehung zum himmlischen Vater. Also um es mal nochmal so zu rekapitulieren oder auf den Punkt zu bringen. Also Jesus hat auch keinen privaten Glauben gelebt, der mit anderen Menschen nichts zu tun hatte. Auch er hat seinen Glauben gelebt, indem er Zeit mit seinen Freunden verbracht hat, indem er Zeit mit seinen Jüngern verbracht hat. Gemeinschaft hatte wirklich bei Jesus einen sehr hohen Wert. Und genauso sehen wir das auch in der Gemeinschaft der ersten Christen in Apostelgeschichte. Wenn wir Apostelgeschichte 2 lesen, dann achtet mal drauf, was ihr dort für Wörter seht. Denn irgendwo springt einem das förmlich in die Augen. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Habt ihr darauf geachtet, welche Wörter darin vorkamen? Miteinander, gemeinsam, zusammen, einmütig. Wir sehen dort lange Zeit, bevor überhaupt irgendwo ein Kirchengebäude errichtet war und gebaut war und bevor irgendeine Konfession gegründet war, definiert sich Kirche als Gemeinschaft. Sie treffen sich regelmäßig. Sie teilen ihr Leben in kleineren Gruppen zusammen und pflegen ihren gemeinsamen Glauben an Jesus. Das ist Kirche. Versteht ihr, die Beziehungen zwischen Nachfolgern von Jesus sind nicht eine einzige Verzierung der Kirche. Sie sind aber auch nicht etwas Wichtiges in der Kirche. Nee, das ist Kirche. Gemeinschaft ist nichts, das zur Kirche hinzukommt oder etwas, was unter anderem zur Kirche dazugehört. Nein, Gemeinschaft ist Kirche. Ein Pastor hat mal gesagt, ja, Kirche wäre ja schon gut, wenn aber diese Menschen nicht wären. Und der, dem er das gesagt hat, er meinte dann, ja, ich weiß nicht, du bist doch auch Mensch, also, oder bist du ein Orang-Utan, oder, also, du gehörst doch eigentlich dazu. Genau diese Menschen machen Kirche aus. Und natürlich sind die Menschen, die dort sind, auch das größte Problem irgendwo, die größte Herausforderung. Aber irgendwie ist es genauso wie bei einer Ehe. Und Hagar wird euch das bestätigen. Auch hier sind es die beteiligten und unperfekten Menschen mit ihren Macken, mit denen wir die schönsten Momente erleben, aber auch die größten Herausforderungen. Aber auch hier machen diese Menschen eine Ehe oder Familie doch erst aus. Das heißt, wenn wir die Menschen rausnehmen aus einer Ehe oder aus einer Familie oder aus einer Kirche, dann haben wir nicht nur das Problem gelöst, aber dann gibt es auch keine Ehe, Familie oder Kirche mehr. Menschen, die miteinander mit Jesus und auf Jesus zu unterwegs sind, ihre Zerbrochenheit offenlegen und füreinander kämpfen. Das ist es, was Kirche aus zur Kirche macht. Gemeinde, wie wir hier in der Apostelgeschichte sehen, waren nicht einfach Massen, welche im Tempel zum Lob Gottes zusammenkommen, sondern auch und ganz wesentlich kleinere, vertraute Gemeinschaften und Gruppen, welche sich unter der Woche im Alltag trafen. Also so wie unsere Small Groups. Und deswegen ist Small Group mir auch so ein Dauerbrenner-Thema, was mich einfach so, ja, wo ich einfach denke, das ist extrem wichtig, weil das ist der Puls. Da treffen wir uns, da tauschen wir uns aus. Da leben wir, da erleben wir Gott in unserem Kreis mit anderen Menschen. Lukas schreibt, die ersten Christen hätten zusammengehalten in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Eine Tatsache, die, wie wir schon gesehen haben, auch in der gegenseitigen Großzügigkeit zum Ausdruck kam. Menschen, die füreinander da sind, nehmen Anteil am Leben des anderen und wollen das Beste für ihn. Und das wiederum, das hat Larry Crabb entdeckt, ja, das sind unverzichtbare Kennzeichen gesunder Beziehungen und besonders von engen Freundschaften. Beziehungen, in denen wir uns gegenseitig mit dem Leben Gottes in Berührung bringen. Das sind Beziehungen, die davon geprägt sind, dass wir das Beste für den anderen wollen. Und genau darum haben wir als Menschen nötig. Haben wir auch andere Menschen nötig, die es gut mit uns meinen und das Beste in uns zum Vorschein kommen lassen wollen. Und darin genau begegnen wir ineinander auch wieder dem lebendigen Gott. Denn genau das ist das Herz von Gott für uns. Dass es Gott nämlich da aufleben lässt. Dass er Wunden und Krankheiten unserer Seele heilt und die Dunkelheit unseres Herzens erhält. Um uns immer mehr zu dem Menschen zu werden zu lassen, den er im Sinn hatte, als er uns geschaffen hat. Und zu dem er uns berufen hat. Und ich denke, wenn wir einander in dieser Haltung begegnen und Freundschaften pflegen, die genau davon geprägt sind, dann bringen wir einander buchstäblich mit Gott selbst auch in Berührung. Und dann werden wir zur Quelle der Ermutigung für den Nächsten, für die anderen. Ich glaube nicht, dass sich jemand im Glauben gesund entwickeln kann, ohne Menschen um sich zu haben, die mehr in uns sehen als wir selbst und die entschlossen sind, dieses Gute in uns zu wecken. Und selbst erlebt habe ich das in unserer Family, als unsere Kinder im Konfi-Unterricht in der ICF waren. Und es war einfach genial, mitzuerleben, wie das andere Menschen in sie investiert haben, an sie geglaubt haben, sie ermutigt haben, ja, wie sie aufgeblüht sind, wie sie wachsen durften. Und hier ist was passiert, was irgendwie vergleichbar ist, ja, mit einem Baum, dessen Wurzeln über den Boden Nährstoffe aufnimmt. Ich denke, jede Ermutigung, jedes offene Wort, jede liebevolle Korrektur und jedes gemeinsame Gebet sind solche Nährstoffe. Und diese Nährstoffe sind notwendig, damit ein Baum oder hier im übertragenen Sinn wir Menschen auch wachsen können und aufblühen können. Ich weiß nicht, ob ihr John Ortberg kennt, wer mit Willow Creek schon mal so ein bisschen in Verbindung war oder Kontakt hatte oder gesehen hat, der kennt John Ortberg. Und der hat ein Buch geschrieben über Freundschaft. Und ich finde den Titel schon sehr genial. Der Titel dieses Buches heißt »Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst«. Und an einer Stelle, da schreibt er in seinem Buch, so frustrierend Menschen sein können, so schwierig ist es auch, einen geeigneten Ersatz zu finden. Da haben wir es wieder. Ja, wenn die Menschen nicht wären, aber einen Ersatz wird es auch nicht geben. Wir brauchen Beziehungen. Und nicht nur, um überhaupt gesunde Menschen zu sein, sondern auch und gerade, um gesunde Nachfolger von Jesus zu sein. Ortberg fährt fort, nennen Sie es einen Clan, nennen Sie es einen Stamm, nennen Sie es ein Netzwerk, nennen Sie es eine Familie, gleichgültig wie Sie es nennen, Sie brauchen es. Wir sind in der Serie davon ausgegangen, von der Ermutigung von Jesus zu ihm zu kommen und den Durst unseres Lebens bei ihm zu stillen. Und wir haben gesehen, dass zu Jesus kommen auch bedeuten kann, Jesus in zwischenmenschlichen Beziehungen, in tiefen Freundschaften zu entdecken. Wenn Jesus uns in seine Gegenwart ruft, weil wir dort aufleben und aufblühen, dann ist das nicht ausschließlich ein Ruf in die Einsamkeit zwischen mir und meinem Jesus, sondern auch ein Ruf in die Gemeinschaft mit anderen. Denn in genau solchen echten, authentischen, ehrlichen, wohlwollenden Beziehungen, genau dort ist Jesus präsent und dort mitten unter ihnen. Jesus hat mal gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Wenn es dir also so geht, wenn du ausgetrocknet bist oder wenn du dich durstig fühlst, wenn du Sehnsucht hast nach diesem überfließenden Leben, von dem Jesus spricht, dann könnte es sein, dass gerade hier an dem Punkt der Zugang zum Leben ist, dich auf tiefe, echte Freundschaften einzulassen. Okay, jetzt fragst du vielleicht, ja, aber wo beginne ich denn damit? Oder vielleicht fragst du auch, okay, aber wo finde ich denn jetzt solche Freunde, wo ich das erleben kann? Ja, vielleicht braucht es einfach auch einen Wechsel der Perspektive. Wenn wir nämlich aus dem Kennzeichen einer lebensspendenden Beziehung ein Anforderungsprofil an die Menschen um uns herum machen, dass wir dann auch an andere anlegen, dann könnte es sein, dass sich da auch schnell Frustration breit macht. Dann könnte es sein, dass wir so unser Beziehungsnetz mal abscannen und irgendwie hoffen und erwarten, dass wir dort Menschen finden, die uns kompromisslos wertschätzen, kompromisslos ehrlich sind mit uns. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir da jemanden finden, ja, ist vielleicht nicht so hoch. Vielleicht passiert es dann, wenn das so ist, dass wir uns zurückziehen. Dass wir vielleicht enttäuscht sind, weil uns das Leben offenbar keine Freunde gönnt. Aber wir könnten auch stattdessen von der anderen Seite rangehen und fragen, wie kann ich ein solcher Freund sein? Wie kann ich ein Freund sein, der das Beste für die anderen will? Wie kann ich ein Freund sein, der andere ermutigt, der anderen ehrlich und voller Vertrauen begegnet? Ich denke, ich kann mich dafür entscheiden. Ich kann mich dafür entscheiden, dass ich die Menschen um mich herum aufbauen möchte. Ich kann mich dafür entscheiden, dass ich Gelegenheiten wahrnehme, in denen ich andere stärke und sie ermutige. Ich kann mich dafür entscheiden, dass ich Worte des Glaubens und des Sieges über ihnen ausspreche. Ich kann mich dafür entscheiden, dass ich in den anderen investiere und ihm helfe, zu dem Menschen zu werden, zu dem Gott ihn erschaffen hat. Und das kann auch bedeuten, dass ich um eine neue Tiefe in einer bestehenden Beziehung und Freundschaft ringe und selbst die Initiative ergreife, einen Ort der Wertschätzung und Ehrlichkeit zu schaffen. Das ist nicht zu haben, ohne dass wir vielleicht auch enttäuscht werden. Weil selbst wenn wohl jeder Mensch sich nach tiefen Freundschaften sehnt, so ist vielleicht auch nicht jeder bereit, sich wirklich darauf einzulassen. Aber lasst uns diese Lebensquelle echter Freundschaften vielleicht ganz neu entdecken und auch dadurch mit Gott in Berührung kommen. Ich möchte schließen mit einer Geschichte von Jesus aus Markus 14, 3 bis 7. Jesus war in Bethanien zu Gast bei Simon, der früher einmal aussätzig gewesen war. Während der Mahlzeit kam eine Frau herein. In ihren Händen hielt sie ein Fläschchen mit reinem, kostbaren Nardenöl. Sie öffnete das Gefäß und salbte mit dem Öl den Kopf von Jesus. Darüber regten sich einige Gäste auf. Das ist ja die reinste Verschwendung. Dieses Öl ist mindestens 300 Silberstücke wert. Man hätte es lieber verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. So machten sie der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie in Ruhe. Warum macht ihr der Frau Schwierigkeiten? Sie hat etwas Gutes für mich getan. Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer geben. Ihnen könnt ihr helfen, so oft ihr wollt. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Jesus sagt hier, ich bin nicht mehr lange bei euch. Und wie oft verpassen wir vielleicht Gelegenheiten, anderen ein echter Freund zu sein? Ich denke, wir können nie wissen, wie lange wir die Menschen, unsere Freunde um uns herum haben und wie lange sie unter uns sind. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir darum jede Gelegenheit auch nutzen, um den ersten Schritt in Richtung einer heilsamen, lebensspendenden und wohlwollenden Beziehung zu gehen. Und lass mich noch beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, für die Menschen, die du uns an die Seite stellst. Und ich danke dir, dass du uns das vorgelebt hast. Dass du uns vorgelebt hast, ja, echte Freundschaften zu pflegen. Dass du uns gezeigt hast, wie wichtig es ist. Und wie wichtig es ist, dass du ja, uns auch daran begegnen willst. Wie wichtig es ist, dass wir einander brauchen. Dass wir uns ermutigen. Dass wir auch ineinander investieren. Dass wir miteinander unterwegs sind. Auf dich hin. Jesus, und ich bitte dich wirklich, dass du uns segnest. Ich bitte dich, dass du wirklich uns begegnest, genau in diesen Freundschaften. Amen.